Wir sind mittendrin in unserer Visionspredigtreihe, Vision 2030 für die nächsten oder jetzt die kommenden 4 Jahre. Ihr findet die immer, die Vision, wenn ihr denkt, boah, was redet der und was haben die vor. Draußen im Foyer, da gibt es so einen Baum, da könnt ihr mal vorbeigehen, da hängen die Visionspunkte und wenn ihr zu so Dingen wie Gemeindeforen oder 75 Minuten oder die Dinge, die wir in der Gemeinde machen, kommt, dann erfahrt ihr auch, was wir genau vorhaben. Und ihr Kids könnt natürlich auch mal vorbeischauen an dem Baum. Ansonsten sind alle herzlich eingeladen, da zu bleiben, ihr Kids, aber auch eingeladen, wenn ihr wollt, mit unserem Kids-Team jetzt durchzustarten oben. Also Einladung dazu, da vorbeizuschauen. Wer die Vision aufmerksam liest, wird feststellen, dass es da durchaus auch darum geht, wie wir in den nächsten Jahren eigentlich Kirche bauen oder wollen oder denken, dass wir sie bauen müssen. Da findet man viele Gedanken darüber, wie wir als Gemeinde funktionieren müssen, wie wir die Strukturen und die Ordnung und so die Bauweise von dem, was Gemeinde ist, eigentlich vielleicht auch ein bisschen anpassen, verändern, korrigieren müssen, um unseren Auftrag, den wir in der Welt haben, zu erfüllen. Da stehen auch so Sätze drin in dieser Vision, wie zum Beispiel, wir schaffen gesunde Rahmenbedingungen für Mitarbeiter, mit leidenschaftlich das Menschen teilhaben können an Reich Gottes Arbeit und sich einbringen können. Oder über mehrere Monate, fast 18 Monate hinweg, hat sich ein Team getroffen und hat viel gearbeitet und gemacht, um sich Gedanken darüber zu machen, wie wir die Struktur jetzt anpassen. Zum Beispiel die Gemeindeleitung. Das sind die Ältesten. Das sind jetzt nicht die Älteren unserer Gemeinde, sondern es sind die Gewählten, die quasi die Gemeinde mit den Vorständen zusammen, den Pastoren leiten. Was wir machen müssen bei den Bereichsleitern. Und das seht ihr hier zum Beispiel ein ganzes Papier. Und wenn ihr jetzt die nächsten Wochen und Monate mit uns auf die Mitgliederversammlung im Juni mitgeht, dann erfahrt ihr auch so ein bisschen, was da drin steckt. Wir wollen das gemeinsam bewegen, auch gemeinsam übrigens beschließen. Das seid ihr mit am Start. Und eigentlich wollte ich jetzt mit euch in der Predigt darüber sprechen, wie wir das Ältestenamt zum Beispiel leicht verändern, damit die ihr Amt als Älteste, als Leiter der Gemeinde in der Form, wie die Bibel davon spricht, noch mehr tun können. Ich wollte mit euch darüber sprechen, warum wir das strukturell anpassen, dass wir konsequent mehr Verantwortung in die Hände geben wollen, damit auch keine Flaschenhälse entstehen, weil wir glauben, hey, das ist, was Gott will, dass wir Vertrauen üben in Mitarbeiter, das, was sie schon über Jahre tun, noch mehr zu tun. Und ich hätte euch das auch alles super gut biblisch begründet dann, dass es auch passt und erklärt. Und dann, was aber dummerweise so, ist mir folgende Brücke über den Weg gelaufen. Und ich frage mal kurz die Techniker, ob wir dieses Feedback, also ich habe hier oben so ein Wurbe-Tacke-Zicke-Bum-Bum-Zeug, ob das irgendwie geht. Oder ob ich was ändern soll? Ich kann also ein Handmikrofon nehmen? Nein, gut. Diese Brücke ist mir über den Weg gelaufen. Die steht in Honduras, wurde 1930 erbaut, heißt Chocoleta-Brücke, so vermute ich, dass man sie ausspricht, ich habe keine Ahnung, und ist 480 Meter lang. Und diese Brücke tut das, was eine gute Brücke tut, sie bringt Menschen von A nach B. Und das ist übrigens auch, was die Brückengemeinde will, Menschen mit Gott zu verbinden. Und trotz der Tatsache, dass die Chocoleta-Brücke in einem sehr stürmischen Gebiet steht, war ihre Struktur und Bauweise so gut, dass sie 70 Jahre lang hervorragend diesen Job erledigt hat. Und dann musste, das ist halt so nach 70 Jahren, das Ding einfach renoviert oder verändert werden. Man hat die besten Handwerker und die besten Ingenieure des Landes zusammengeholt und hat die Brücke neu aufgebaut, sturmfest hingestellt. 1998 war die Brücke dann fertig, hochmodern. Und nur wenige Monate nach der Eröffnung kam aber Hurricane Mitch. Die Älteren erinnern sich vielleicht noch, in die Karibik. Historische Regenmengen fielen, so wie wir das in diesem Bild von Hesekiel haben. Das Land wurde überflutet, auf den Bergen fiel so viel Regen, dass das Chocoleta-Tal, Flusstal, überschwemmt worden ist mit so viel Kraft, dass sich der Flusslauf komplett verändert wurde. Und die neue, hochmoderne Brücke, die gebaut worden ist, stand plötzlich so da. Da unten seht ihr sie. Das ist die Brücke. Und scharfe Beobachter sagen jetzt, boah, das war ein krasser Sturm, der hat die ganze Brücke verschoben. Nee. Die Brücke ist brutal festgebaut, die hat alles, was er braucht. Die ist immer noch funktionstüchtig, die ist immer noch sturmfest, die steht beeindruckend da, an dem Ort, wo sie auch gebaut worden ist. Aber die Landschaft, das Umfeld hat sich so fundamental geändert, dass sie keinen dass sie ihren Auftrag nicht mehr erfüllt. Und mich hat das Bild so sehr getroffen, weil es mich an unsere Kirchen erinnert hat. An vielen Orten finden wir nach wie vor, trotz Abbau, trotz Rückgang, hochgradig gut funktionierende, stabile, extrem stabile Systeme vor. Egal wie groß die Gemeinden oder klein sind. Man blickt auch auf beeindruckende Gemeinden, die Lichter, Klimblambum, wo die Leute auch ein- und ausgehen und trotzdem mit dem fahlen Gefühl, sind die eigentlich am richtigen Ort oder sind die nur stabil, glänzend toll, aber eben 400 Meter zu weit links oder rechts. Wisst ihr, ich möchte nicht Teil einer Kirche sein, die alles richtig macht und stabil und beeindruckend dasteht. Ich bin gern Teil einer Kirche, die vielleicht nicht alles richtig macht, aber im richtigen Ort. Und darum will ich heute mit euch nicht über Struktur und Bauweise und all das sprechen. All das ist wichtig, all das ist auch richtig zu denken. Ich möchte euch heute mit hineinnehmen in eine Grundformel, von der ich glaube, dass Paulus sie verwendet, um damit anzuzeigen, dass wir als Gemeinde immer am richtigen Ort sind. Und wo könnte man besser diese Grundformel finden, als in dem Buch der Bibel, als die ersten Christen sich aufmachen und Gemeinde zu sein und Gemeinde zu gründen. Die Anfänge des Christentums, wir schauen jetzt gleich in die Apostelgeschichte 20, wenn du ein Smartphone einen Bibeltext rausholen willst. Diese Abschiedsrede von Paulus, drei Jahre lang hat er in Ephesus extrem gewirkt. Er war sehr prägend dort und jetzt ist er auf dem Weg nach Jerusalem. Er verlässt quasi diese Gemeinde und hält jetzt eine Rede und sagt, holt mal alle Ältesten, also die Verantwortlichen der Gemeinde sollen jetzt kommen und er möchte ihnen noch mal was sagen. Und was will er ihnen sagen? Und diesen Text schauen wir jetzt an. Das ist Paulus' Abschiedsrede an die Gemeinde in Ephesus und ich beginne mit Vers 18. Da heißt es, als sie da waren, die Ältesten, also die Leiter der Gemeinde, richtete er folgende Worte an sie. Vom ersten bis zum letzten Tag meines Aufenthalts in der Provinz Asien war ich bei euch. Und in dieser ganzen Zeit habt ihr gesehen, wie ich lebte und was ich tat. Das wird noch ein wichtiger Satz. Die ganze Zeit habt ihr gesehen, was ich lebte und was ich tat. Dann sagt er weiter, ihr wisst, dass ich dem Herrn diente, ohne je überheblich aufzutreten. Ich diente ihm, auch wenn das oft mit Tränen verbunden war und mein Glaube wegen der Angriffe der Juden auf eine harte Probe gestellt wurde. Ihr wisst auch, ich habe euch ohne Zögern von dem erzählt, was euch wirklich hilft. Ich habe euch alles gepredigt und habe euch alles gelehrt, sowohl öffentlich als auch in den Häusern, in denen ihr zusammenkommt. Und jetzt gehe ich nach Jerusalem und dann führt er das noch weiter aus mit Dingen, die er erlebt hat in Ephesus, mit Warnungen, die er auch ausspricht und sagt, passt auf, was alles passieren kann. Und am Ende, als er fertig ist, heißt es, als Paulus endete, kniete er zusammen mit den Ältesten nieder und betete mit ihnen. Danach brachen alle in lautes Weinen aus, fielen ihm um den Hals, küssten ihn wieder und wieder und sie brachten ihn oder begleiteten ihn zum Schiff und sie sagten auf Wiedersehen. Das ist die Abschiedsrede von Paulus in Ephesus. Dieser Vers wird ganz oft dafür verwendet, so eine Art Aufgabenprofil, Stellenbeschreibung für Menschen, die in der Gemeinde Verantwortung übernehmen, Gemeindeleiter, Pastoren. Und das ist nicht falsch, da steckt unglaublich viel drin. Tipp, lest das mal zu Hause, diese Apostelgeschichte 20. Aber ich glaube, dieser Text gilt nicht nur irgendwelchen Spezialisten in der Gemeinde, er gilt uns allen. Weil, es ist hochinteressant, im ganzen Buch der Apostelgeschichte ist es die einzige längere Rede, die sich ausdrücklich an Christen richtet. Es wundert mich, eine so Apostelgeschichte, da bist du schon mehr drin. Nee, es ist die einzige längere Rede, die ausdrücklich an Christen gerichtet ist. Und darin wird festgehalten, Paulus macht darin klar, wie Kirche sein soll. Und ich habe das mal in folgende kleine Formel gepackt, damit wir es ein bisschen schneller packen können. Paulus sagt hier eigentlich Folgendes, die Grundformel für eine Kirche, die immer am richtigen Platz ist, nicht für eine, die stabil dasteht oder so, sondern eine, die am richtigen Platz ist, ist Folgendes, nämlich Wahrheit plus Tränen, das ist echte Kirche. Wahrheit plus Tränen ist echte Kirche. Und ich glaube, wenn diese Faktoren in der Gemeinde gelebt werden, dann können sich alle Variablen, das Flussbett kann sich ändern, wie es will, sorgt dafür, dass wir immer Kirche sind am richtigen Ort. Und jetzt nehme ich euch mit hinein, das auszuführen, wie Paulus das in seiner Abschiedsrede auf den Punkt bringt. Erstmal reden wir über die Wahrheit. Er sagt, ihr wisst auch, ich habe euch ohne Zögern von dem erzählt, was euch wirklich hilft. Ich habe euch alles gepredigt, ich habe euch alles gelehrt, sowohl öffentlich als auch in den Häusern. Ist ganz spannend, was Paulus hier tut. Er bringt verschiedene Paare auf die Plattform, was Wahrheit ist. Erstens, sie wird gepredigt und gelehrt. Das ist das erste Paar. Das zweite Paar ist, es passiert öffentlich und in den Häusern. Und das dritte Paar ist, es soll ohne Zögern geschehen, aber oder und hilfreich. Das erste Paar ist, es predigen und lehren. Das ist die Grundaufgabe von Kirche. Es ist die Essenz dessen, wozu Kirche da ist, ist die Wahrheit weiterzugeben. Es ist die Grundaufgabe, die Wahrheit auch zu schützen und zu bewahren. Und jetzt die spannende Frage, warum ist das so wichtig? Warum ist es so wichtig, die Wahrheit zu verkünden und zu lehren und an ihr festzuhalten? Du kannst jemanden nur dann näher kommen und wirklich kennenlernen, wenn du weißt, was an ihm wahr ist. Also du kannst dir ja alles Mögliche zum Beispiel auch über andere Menschen vorstellen. Wenn es nicht wahr ist, bringt das dich dieser Person nicht näher. Also du kannst dir zum Beispiel vorstellen, ah, der Uli, der ist bestimmt super sportlicher Typ, der läuft bestimmt dreimal die Woche oben am Zangerberg, läuft er da seine 18 Kilometer oder so. Und wenn der abends heimkommt, isst der bloß Salat und Cornflakes oder so. Oder Haferflocken. Das kannst du dir ja alles vorstellen. Darfst du dir ja gerne auch so vorstellen. Ich weiß auch, dass ich so aussehe. Aber, ja, Spaß. Ja, das Wort Gottes, da kippt es schon um bei der Lüge. Das kannst du dir alles vorstellen, aber ich kann dir versprechen, es ist nicht die Wahrheit. Es stimmt nicht. Und es bringt dich deshalb, dich mir kein Stück näher, weil es nicht wahr ist. Wenn du wissen willst, wer Gott ist, dann kannst du dir das nicht einfach selbst erfinden oder zusammenreimen, wie du es brauchst oder deine Kultur, in der du lebst, brauchst, sondern es braucht die eine Wahrheit, um ihm wirklich nahe zu kommen. Das ist eine ganz schlichte Regel auch unter Menschen und in Beziehungen. Weißt du, die moderne Welt erzählt dir, du bist ja nur Materie und Körper. Das ist ja die Idee. Die Bibel sagt dir aber, du bist das auch, aber du bist noch mehr. Du bist auch Seele. Die moderne Welt sagt dir, du bist aus Biologie, aus Genen und aus Umwelt irgendwie geformt und gepresst. Das ist auch nicht falsch, aber die Bibel sagt dir noch mehr. Sie sagt, du bist auch das Ebenbild Gottes. Und jetzt sage ich dir eins, beides kann nicht stimmen. Es muss eins von beiden stimmen. Beides parallel geht nicht. Irgendwas davon ist Wahrheit und irgendwas ist es nicht. Und ohne Wahrheit über Gott kannst du ihm nicht nachkommen. Ohne Wahrheit über dich selbst wirst du dir auch selber nie nachkommen. Und das ist eine schlichte Regel. Darum ist Kirche im Kern ein Ort, in der Wahrheit gesucht, gepredigt und gelehrt wird. Nicht der Wahrheit wegen, sondern weil die Wahrheit näher zu Gott bringt. Paulus sagt nicht, ich habe euch alles gesagt, was richtig ist, sondern er sagt, ich habe euch nichts vorenthalten von dem, was euch wirklich hilft. Es geht nicht um die Wahrheit per se an sich, sondern um das. Versteht, Paulus sagt, Kirche ist nicht zuerst ein Ort, an dem wir predigen, um Recht zu haben. Ja, viele Gemeinden denken das, darauf kommt es an, Recht zu haben. Kirche ist ein Ort, an dem Menschen gesund werden sollen und darum erzählen wir ihnen die Wahrheit und ringen um die Wahrheit. Darum geht's. Nicht ums Recht haben. Das ist völlig uninteressant. Und Paulus sagt, diese Wahrheit, aus diesem Grund, das sollen wir ohne Zögern und hilfreich tun. Ohne Zögern, das spürt man schon, Paulus hat offensichtlich die Erfahrung gemacht, dass wenn er Wahrheit bringt, es bei Menschen aufstößt. Ja, das ist immer auch beleidigt. Es gibt keine Kultur, keine Stadt, keinen Ort, wo du hingehen kannst mit der Wahrheit der Bibel, ohne dass sich irgendjemand davon angestoßen oder verärgert fühlt. Man hört ja auch Sätze bei uns ganz oft, ich kann nicht glauben, was in der Bibel steht, ich finde das an der oder der Stelle diskriminierend. Und das tut mir auch ein bisschen weh, ich denke, ja, ich kann es irgendwie auch verstehen. Und dann denke ich so, was müssen wir da anpassen, müssen wir die Wahrheit noch ein bisschen biegen, ein bisschen weniger davon reden oder so. Aber eigentlich ist diese Aussage ein Indiz darüber, ein Zeichen dafür, dass sie wirklich wahr ist. Würden alle nur klatschen von dem, was wir sagen, das wäre wirklich gefährlich. Und dann müssen wir uns wirklich fragen, ist das wahr, was wir sagen? Denn wenn die Bibel wirklich von Gott kommt, dann ist sie nicht das Produkt, diese Wahrheit ist nicht das Produkt einer einzelnen Kultur, die das dann klasse findet und klatscht, sondern Sie wird jede Kultur irritieren, kritisieren oder provozieren, nur eben an unterschiedlichen Stellen. Wenn du zum Beispiel einem Menschen im Nahen Osten erzählst, was die Bibel über Vergebung sagt, nämlich dass du vergeben sollst, auch wenn der das nicht bereut, dass du ihm auch noch die andere Wange hinhalten sollst, dass du dich nicht rächen sollst, dann ist es für einen Menschen im Nahen Osten vermutlich eine Empörung, das zu glauben. Das kann, der sagt, das geht nicht. Weil er aus einer Scham und aus einer Ehrenkultur kommt, das stößt ihm auf und er sagt, das kannst du nicht machen. Während wenn du dem Gleichen erzählst, was die Bibel über Sexualität oder Familie sagt, dann sagt er, das finde ich völlig plausibel. Das finden wir auch so hier. Wenn du in die Innenstadt von Heidenheim gehst, ist es genau umgekehrt. Wenn du denen dort drin erzählst von der Vergebung, dann sagen die, wow, das ist schon ziemlich anspruchsvoll, aber wir finden das grundsätzlich richtig, was du das sagst. Erzählst du ihnen von dem, was die Bibel über Sex oder Familie zum Beispiel sagt, dann halten die das für absolut rückständig und vielleicht sogar reagieren die in einer Form, das ist ja unerträglich, was du sagst. Das ist die Reaktion hier, aber die Wahrheit beugt sich nicht einer Kultur. Das wäre ethnozentrisch, das bedeutet, eine Kultur würde dominieren, würde sagen, das ist jetzt die Wahrheit, die passt besser in unsere Kultur und die anderen Kulturen da drüben und da hinten. Ja, hat halt Pech gehabt, das ist halt die Wahrheit. Das funktioniert nicht. Wenn die Wahrheit von Gott kommt, wird sie dich herausfordern, sie wird dich beleidigen, je nach Mensch und je nach Kultur an unterschiedlichen Stellen. Die Wahrheit stört immer irgendwo. Und wenn wir das alles wegnehmen, was stört, dann ist es angenehm, dann haben wir den Applaus, dann klatschen alle, aber wir sind nicht da, wo die Wahrheit ist. Und Paulus sagt, wir sollen nicht zögern, wir sollen nicht ausweichen, wir sollen uns nicht drücken, die Wahrheit zu sagen. Jetzt pass auf, er sagt nicht nur, wir sollen nicht nur zögern, nicht zögern, sondern er sagt jetzt, es ist wichtig, wir sollen nicht zögern und es soll hilfreich sein. Und dieser zweite kleine Brocken, dieses kleine zweite Pärchen vergessen ganz viele. Ich kenne einen Haufen Leute, die sind richtig gut drin, genau zu wissen, was richtig und was falsch ist. Und sie haben auch die Gabe, das den anderen zu sagen. Sie zögern nicht und nehmen auch in Kauf, dass sie Kritik bekommen oder dass sie das Gegenwind kommt. Das ist beeindruckend, finde ich cool. Aber ganz oft sind diese Leute, die mir da in den Sinn kommen, die zögern nicht, aber sie sind wenig hilfreich. Sie bringen das zwar, aber sie sind wenig hilfreich. Und im 1. Timotheusbrief sagt derselbe Paulus, achte darauf, dass du gesunde Lehre verkündigst. Für gesunde Lehre ist wahr, aber sie ist eben auch heilsam. Und das vergessen wir oft. Das ist das Entscheidende, wenn Wahrheit in der Bibel ist nie nur Information, richtig oder falsch, sondern sie ist Wahrheit ist immer auch heilsam. Alle Krankheiten, allen Mangel, den du in deinem Herzen erlebst, sind mit höchster Wahrscheinlichkeit darauf zurückzuführen, dass die Wahrheit nicht reichlich in dir wohnt. In Kolosser heißt es nicht, lerne die Wahrheit auswendig verstehen, sondern dort heißt es, lass das Wort, also die Wahrheit, reichlich in dir wohnen. Wir sollen nicht zögern, aber es muss auch bitte hilfreich sein. Weil die Wahrheit macht gesund. Und das Dritte, was Paulus jetzt sagt, ist, wir sollen es öffentlich tun und in den Häusern. Paulus brachte die Wahrheit auf großen Reden und großen Bühnen, genauso wie in die Häuser, in Gespräche, in Gruppen und in Beziehungen. Und das musst du jetzt gut zuhören kurz, weil wenn du der Wahrheit wirklich begegnen willst, die dich auch heilt, die dich gesund macht, die wirklich gesund macht, reicht es nicht, in den Gottesdienst zu kommen, eine Predigt zu hören, selbst wenn die Predigt großartig ist, jedes Mal überwältigend ist, ist völlig egal. Paulus sagt, es reicht nicht. Es ist öffentlich und in den Häusern. Wahrheit wird konkret, wenn sie im Gespräch, nicht nur im Zuhören, auf mein Leben trifft. Wir denken immer, Wahrheit ist nur die richtige Information zu haben. Nein, Wahrheit passiert im Miteinander. Wenn Menschen miteinander reden, wenn sie miteinander ringen, wenn sie miteinander beten, wenn sie miteinander weinen. Und darum reicht es nicht, hierher zu kommen, dir ein paar kluge Notizen irgendwo zu machen und zu sagen, wir haben eine gute Predigt gehört, weil Wahrheit dringt von Leben zu Leben und nicht von Bühne nach unten, sondern von Leben zu Leben. Das ist ein Riesenunterschied von dem, wie wir oft denken. Dass da einer ist, der die sagt und da behalte ich die und habe ich die. die Wahrheit geschieht hier untereinander. Von Leben zu Leben. Kirche ist nicht nur öffentlicher Gottesdienst, sondern Kirche ist kleine Gemeinschaft in den Häusern, in den Jüngerschaftsgruppen, in der Youth, wo auch immer, wo die Wahrheit dann verinnerlicht wird. Und Paulus macht klar, sind diese drei Dinge, predigen und lehren, öffentlich und in den Häusern, ohne zu zögern, aber hilfreich. Das ist Wahrheit. Und jetzt macht er klar, wir sollen diese Wahrheit als Kirche suchen und darum ringen, aber nie ohne Tränen. Ist hochinteressant, diese Abschiedsrede von Paulus, wie oft davon die Rede ist, dass Tränen geflossen sind. Vers 19 heißt, mit großer Demut unter Tränen habe ich den Versuchungen widerstanden. 31 Vers sagt er, ich habe Tag und Nacht nicht aufgehört, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und noch mehr. Und dann am Ende sagt er, kommen alle zusammen, sie werfen sich um den Hals und lautes Weinen bricht aus und sie küssten ihn. Die Kirche in Ephesus hat offensichtlich die Wahrheit gesucht und bewegt, aber sie haben offensichtlich einen Haufen Tränen miteinander vergossen. Und am Anfang dieser Abschiedsrede, wie Paulus beginnt, ist hochinteressant. Er beginnt mit dem Vers, ich war bei euch und die ganze Zeit habt ihr gesehen, wie ich lebte und was ich tue. Und das kommt im Deutschen gar nicht so rüber, dieses ich war bei euch. Im Griechischen ist es viel mehr, dass es ich war bei euch bedeutet, ich habe mich offenbart, ich habe mich gezeigt, ich habe nichts versteckt, ich habe nichts zurückgehalten, ihr habt alles von mir erlebt. Und das ist etwas, Tränen teilen, das wir heute völlig verlernt haben, glaube ich. In der Zeit von Social Media kennen wir das fast gar nicht mehr. Wir sind so damit beschäftigt, ständig zu kontrollieren, was andere von uns sehen sollen. Die ganze Zeit. Ich habe neulich so durchgeswappt, da bin ich bei jemandem hängen geblieben, eine junge Frau, die unter Tränen im Video, was sie berichtet hat, wie es ihr geht. Und das war super ehrlich. Ich fand es auch beeindruckend, ich fand es auch stark, dass sie das gemacht hat. Aber ich habe dann gemerkt, wow, die offenbart sich gerade, wie echt, wie ehrlich. Es hat sich so angefühlt, als würde sie so die Kontrolle hergeben und alles zeigen, aber ich habe gemerkt, nee, die gibt gar nicht die Kontrolle her. Sie steuert immer noch, was ich sehe. Sie hat immer noch dafür gesorgt, dass ich sehen kann. Sie hat immer noch geschaut, was ich von dem, was sie ausmacht, was ich sehen kann. Das sieht zwar super ehrlich, super offen, super alles aus, aber es ist immer noch under control. Das ist nicht, was Paulus meint an Nähe. Paulus spricht davon, die Kontrolle abzugeben. Paulus war so nah an den Leuten in Ephesus dran, mit seinem Herzen, mit seiner Seele, mit seinem ganzen Wesen, dass er nicht mehr kontrollieren, nicht mehr selber entscheiden konnte und steuern konnte, was sie jetzt von ihm erleben. Das ist eine völlig andere Dimension von Nähe. Völlig andere Dimension. Paulus sagt, ich kam, um mit euch in allen Bereichen des Lebens verbunden zu sein, ohne Kontrolle darüber zu haben, was ihr seht. Er sagt, ich kam zu euch, um zu zeigen, wer ich bin, wer ich ganz bin. Und das machen wir heute nicht mehr. Wir haben es völlig verlernt. Ich habe in der Missionsschule studiert, sind da 40 Studenten, 10 so etwa Kommilitonen in einem Kurs. Und man lebt dort so auf engstem Raum zusammen. Ist wie so eine Käfighaltung fast war. Das ist wirklich so Zimmer an Zimmer und so. Ein ganz enger Flur, wenig Bäder, wenig Klos. Und da kommt dann dahin, heute ist eine Lebensgemeinschaft, die ersten 3 Monate ist auch super cool, weil alle haben noch die Kraft, sich zu kontrollieren. Alle zeigen, was sie zeigen wollen. Und nach etwa 2 bis 3 Monate lässt die Kraft nach. Und es kommen die wahren Gesichter zum Vorschein. Die Schwächen, die Gereiztheit, der Stolz, die verletzten Herzen, die kleinen Kinder und die, was auch immer, alles kommt zum Vorschein. Wir alle mussten, weil uns die Kraft fehlte, haben wir die Kontrolle darüber verloren. Und es war teilweise schmerzhaft in der Begegnung untereinander, auf diesem Flur. Was haben wir gestritten, was haben wir gemacht dort? Was haben wir uns beschimpft, was haben die Leute von mir gesehen, wer ich wirklich bin? Aber wisst ihr, was am Ende von diesen 4 Jahren war? Beim Abschied lagen wir uns alle mit Tränen in den Armen, weil da eine Nähe war, die ich so mit anderen Menschen kaum bis noch gar nie außerhalb meiner eigenen Kernfamilie erlebt habe. Und Paulus macht klar, es war nicht meine Predigt. Es war nicht das Lehren, sondern dass ich da war, das machte den Unterschied. Er sagt, ich war bei euch in Schwachheit und Furcht und großen Zittern und deshalb habt ihr die Kraft Gottes gesehen. Weil er da war und nicht, weil er großartig gesprochen hat. Und lass mich diesen Einschub kurz machen, weil mir das so auf dem Herzen auch liegt. Wenn du so tickst wie ich, dann hörst du dir auch Online-Predigten oder Vorträge an von Leuten von wo auch immer her. Und das ist ja auch geil, oder? Was es für Prediger gibt auf der Welt, die so hammergut die Wahrheit Gottes auf den Punkt bringen, die so gut reden können, die das so verständlich rüberbringen. Irgendwie so ein Rick Warren oder Stephen Furtick oder ein Johannes Hartl oder ein Tobias Teichen oder whatever. Ich bin ja selber so beeindruckt, aber wenn ich die höre. Und dann hörst du dir so Montagabends, hörst du dir so einen Vortrag an, bist begeistert und am Mittwoch gehst du in deinen Hauskreis oder in deine Kleingruppe. Dein Kleingruppenleiter hält dir Andacht und du sitzt drin und stellst fest, oh, ist kein Tobias Teichen. Oh, ist auch kein Johannes Hartl. Und dann kommt da auch so eine Enttäuschung hoch, wo du so denkst, oh, da fehlt was, da fehlt was. Und ich möchte jetzt kurz die Augen öffnen. Was glaubst du, was Paulus dir sagt? Paulus würde zu dir gehen und würde sagen, weißt du was? Johannes Hartl hat keine Ahnung davon, dass du existierst. Tobias Teichen kennt deinen Namen nicht. Die haben keine Ahnung davon, dass du da bist. Sie haben keine Ahnung davon, wer du bist. Dein Hauskreisleiter, der mit Furcht und Zittern seine magere Andacht hält. Dein Kleingruppenleiter, wer immer es ist. Dein Pastor, whatever. Der kennt dich. Der kennt deinen Namen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel für die Zukunft der Kirche. Ist, dass wir das wieder verstehen. Dass Wahrheit, dass echte Kirche da passiert. Und nicht, weil wir die Wahrheit gut hören von irgendjemandem, der es gut erklärt. Nicht nur, dass wir Informationen teilen, sondern Leben teilen. Und dazu muss was passieren. Wir müssen lernen, wie Paulus lernt, die Kontrolle abzugeben. Die Kontrolle abzugeben. Wir sind alle, ich auch, so gut darin, das zu zeigen, was andere sehen sollen. Und was haben wir dann davon? Da können wir uns alle bewundern, wie toll wir alle sind. Draußen im Foyer können wir uns beklatschen, oh, das ist ein tolles Ehepaar und das ist ein toller Mensch und oh, wir gehen ja in so eine tolle Gemeinde. Wisst ihr was? Ich bin lieber Teil einer maroden Brücke am richtigen Ort, als in einer glänzenden Brücke 400 Meter zu weit auf der Seite. Das ist Kirche. Und solange ich Teil der Brückengemeinde bin, knarzt der Boden, bröckelt der Putz und wackelt das Geländer. Und ganz ehrlich, wenn ich euch angucke, ihr macht es nicht besser. Ihr macht es nicht besser. Es ist ein Haufen Gescheiterter, die sich an einem Sonntag trifft. Und wenn wir lernen würden, endlich aufzuhören, nur zu zeigen, was andere sehen sollen, die Kontrolle abzugeben, dann würde Paulus sagen, und da beginnt Kirche. Kirche am richtigen Ort, die Menschen von A nach B führt. In die Verbindung zu Gott führt. Und wir glauben wirklich immer noch, wir bräuchten die richtige Predigt. Du brauchst doch nicht die richtige Predigt, du brauchst die richtigen Menschen. Und die findest du, wenn du dein Herz öffnest und die Kontrolle abgibst und du aufhörst zu versuchen, jemand zu sein. Weißt du, ich wünsche mir, dass Menschen hierher kommen, in diese Gemeinde, an unseren Ort und sagen, boah, die Brückengemeinde, die zögert nicht, die Wahrheit zu sagen. Die drückt sich nicht, zu sagen, was wahr ist. Aber auch wenn ich Zweifel äußere, dann ist da auch ein Ort, wo mir nicht der Marsch geblasen wird. Wenn ich meine Einwände habe, wird mir nicht der Kopf abgerissen. Wenn ich von meinem Versagen erzähle, wenn ich von meinem Stolz erzähle, wenn ich von meinem kalten Herz berichte oder wenn ich einen völlig anderen Lebensstil führe, als hier oben gepredigt wird, dann wünsche ich mir eine Gemeinde, die unter Tränen zusammenhält und wir uns gemeinsam unter Tränen aushalten, weil wir alle nicht an dem Punkt sind, wo wir eigentlich sein sollten. Und Paulus würde sagen, an dieser Stelle, nirgends anders, an dieser Stelle ist Kirche, an dieser Stelle ist die Kirche am richtigen Ort. Und ich lade dich ein, hey, das zu sein, das zu leben, das zu suchen in deiner Kleingruppe, in deinem Umfeld, an dem Ort, den du prägst. ich bin lieber Teil, ganz ehrlich, ich bin lieber Teil einer maroden Brücke, die irgendwie gerade noch zusammenhält, aber die wenigstens am richtigen Ort ist, als einem glänzend tollen irgendetwas 400 Meter entfernt von dem Ort, wo sie ihn eigentlich braucht. Und Paulus sagt, hey, dazu braucht es Wahrheit und es braucht die Bereitschaft, Tränen miteinander zu teilen. Und dann ist da echte Kirche. Als Paulus dann geht, das ist jetzt nicht so beschrieben in der Bibel, stell mir so vor, der steigt da ins Boot. Die Gemeinde in Ephesus hat sich da am Ufer versammelt und er guckt nochmal zurück. Und was er sieht, glaube ich auch mit schweren Herzen, guckt er dahinter und sagt, boah, was für ein Häufchen Elend er da zurücklässt, ehrlich. Und ich denke, dann hat er nochmal tief begriffen, ja, es ist ein Häufchen Elend. Aber das ist Kirche. Da passiert das, wonach sich die Welt sehnt. Und ich will Teil einer solchen Kirche sein. Amen.